zu diesem Seminar Kurse wirksam einsetzen. Das ist der eigentliche Titel, es war etwas anders ausgeschrieben, aber ich glaube, Sie hören genau das, was Sie hören wollen, hoffentlich. Bevor wir anfangen und bevor ich was zu meiner Person sage, wollen wir noch gemeinsam den Herrn bitten, dass er diese Zeit zusammen segnet. Lieber Heiland, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dein Wort haben. Das ist wirklich ein reicher Schatz und wir danken dir, Herr, dass wir in diesem Wort wirklich das kostbare Evangelium lesen, das uns zu dir bringt, wo wir wirklich erkennen, wie wir vor dir stehen und was wir brauchen, um errettet zu werden. Danken dir, Herr, dass wir in deinem Wort von dir lesen, der du der erstaunlichste Mensch bist, der jemals über diese Erde gelaufen ist, Gott und Mensch zugleich. Und wir möchten dir auch danken, Herr, dass du uns zu Jüngern machen möchtest, was wir das hier in diesen Tagen auch erfahren, wie wichtig dir dieses Ziel auch ist. Hilf uns heute Nachmittag auch, diesen Teilbereich von Nacharbeit und Arbeit mit Kursen so zu behandeln, dass es eine Ermutigung ist für uns, dass wir es wirklich auch einsetzen für die Geschwister in der Gemeinde. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute Nachmittag helfen möchtest, dass du hier bist und dass du auch durch dein Wort sprechen willst. Amen. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Güttler. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet mit einer ganz lieben Frau, die Joni. Meine Frau, die habe ich kennengelernt vor 9 Jahren jetzt, und zwar in San Leandro, Kalifornien, die Gemeinde, wo auch Jim Gibson herkommt, der auch einige Kurse geschrieben hat, um die es ja heute Nachmittag gehen soll. Meine Frau war dort Gemeindesekretärin und ich war da auf diesem Jüngerschaftsprogramm mit Jim Gibson und William McDonald und Jim McCarthy. Und so haben wir uns jeden Tag gesehen über 9 Monate und das Ergebnis war dann dieser Ring am Finger. Und wir sind dann nach Deutschland gekommen zusammen, haben in Memmingen 8 Jahre lang gedient zusammen, auch mit Kursen zusammengearbeitet. Und seit etwa einem Jahr sind wir jetzt in Ottobeuren. Noch einen lieben Bruder mitgebracht aus Ottobeuren, der Hubert, der auch gefahren ist auch heute. Ottobeuren ist nicht am Ende der Welt, aber an einem klaren Tag kann man das Ende der Welt von Ottobeuren aus sehen. Also wenn ich genau weiß, wo Ottobeuren ist, Memmingen, ist etwa 11 Kilometer davon entfernt, zwischen Kempten und Ulm liegt Memmingen, so an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Ja, heute Nachmittag geht es um das Thema Kurse wirksam einsetzen. Ich habe was mitgebracht, auch das hat mir der Hubert ausgeliehen. 2 Werkzeuge, hier ein Akkuschrauber und hier ein Schraubenzieher. Es hat einige Jahre gegeben, da war mein Werkzeugkasten sehr spärlich ausgestattet. Unter anderem war dieser Schraubenzieher drin und ich erinnere mich noch, als wir umgezogen sind, da war so eine Bretterwand, die ich abmontieren musste von der Wand. Und die Dachlatten, die waren festgeschraubt mit dicken Schrauben. Und damals habe ich dieses tolle Instrument noch nicht gehabt, diesen Schrauber. Und ich weiß nur, wie ich stundenlang, glaube ich, an dieser Wand gestanden bin und mühevoll die Schrauben rausgedreht habe. Jahre später habe ich mir dann für 17,50 Euro beim Baumarkt sowas Ähnliches gekauft. Meiner ist inzwischen kaputt. Das ist eine Leihgabe vom Hubert, vom Herbert. Und ich habe gemerkt, es geht viel schneller. Ja? Sachen, wo ich damals Stunden gebraucht habe, lassen sich jetzt spielerisch erledigen. Und warum ich das sage, es ist so, dass auch Kurse Werkzeuge sind. Werkzeuge lassen sich in bestimmten Situationen sehr gut anwenden. Man muss sich immer das Werkzeug raussuchen, das eben für eine bestimmte Aufgabe gerade am besten passt. Und in vielen Fällen wird man auch feststellen, dass bei der Vermittlung von biblischer Lehre Kurse ein sehr hilfreiches Werkzeug sind. Kurse sind hilfreich, das ist der erste Punkt hier. Was macht Kurse attraktiv? Kannst du gerade mal aufdecken, Herbert. Sie sind hilfreich und ein zweites, sie haben System. Kurse geben einen raschen Überblick über das, was die Bibel über ein bestimmtes Thema sagt. Kurse haben in der Regel eine thematische Vorgehensweise und die findet man auch in der Bibel wieder. Der Herr Jesus, als er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist, er macht einen kleinen Exkurs durch das Alte Testament und sagt ihnen alles, was im Alten Testament über ihn selber geschrieben ist. Als Paulus zum letzten Mal die Ältesten von Ephesus trifft, dann sagt er in Apostelgeschichte 20, Vers 27, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, das den Geschwistern in der Gemeinde zu verkündigen, den ganzen Ratschluss Gottes. Naja, könnte man sagen, dann lehren wir fortlaufend durch die Bibel durch. Jeden Mittwoch oder jede Woche, wenn Bibelstunde ist, ein Kapitel. Ja, wie lange wird man dazu brauchen ungefähr? Bis man die ganze Bibel von 1. Mose bis Offenbarung durchgemacht hat? Schätzungen? 6 Jahre? Wer bietet mehr? Das sind über 20 Jahre, die wir brauchen würden, wenn wir es schaffen würden, jede Woche ein Kapitel der Bibel zu bearbeiten, zusammen in der Gemeinde. Also wir kommen irgendwie über diesen thematischen Ansatz nicht herum. Und Kurse, sie sind eben ein Werkzeug, die uns helfen, thematisch Themen anzugehen, über die die Bibel spricht. Eine kurze Zwischenbemerkung, alles das, was ich jetzt sage, werde ich nachher in einem kleinen Skript auch austeilen. Es reicht also, wenn Sie die Sachen, die Fragen, die Sie haben, vielleicht mitschreiben, damit wir die nachher noch behandeln können. Kurse sind effizient. So ein Werkzeug wie ein Akkuschrauber, wenn man den einmal kauft, kann man den Jahre einsetzen. Herbert hat mir gesagt, dieses Teil hier hat schon 10, 15 Jahre auf dem Buckel, seit es Akkuschrauber gibt. Und man kann es immer wieder einsetzen. Und das Gleiche ist der Fall auch bei Kursen. Wenn man sich in einen Kurs einmal eingearbeitet hat, kann man ihn sehr schnell, sehr spontan immer wieder einsetzen. Und die Wiederholung und Überarbeitung von Materialien, die dauert viel weniger, braucht man viel weniger Zeit dazu, als wenn man sich alles wieder ganz neu erarbeitet. Die Kursflamme in der Gemeinde kann brennen, ohne dass man dabei ausbrennt, könnte man sagen. Und Kurse sind bewährt. In den Jahren 94, 95 habe ich Gelegenheit gehabt, diese Gene Gibson Kurse, die die meisten vielleicht kennen, das sind die schwarzen Kurse, in der Heimatgemeinde von Gene Gibson ein bisschen so kennenzulernen, wie die angewendet werden. Wir haben es damals in Memmingen auch schon gemacht, allerdings mit ganz anderem Erfolg. Naja, manche waren vorbereitet, manche waren nicht so gut vorbereitet. Und in dieser Gemeinde in Kalifornien werden die schon seit über 30 Jahren angeboten, diese Kurse. Einer der Ältesten dort, Mike Osmus heißt er, hat den Training im Christentum Null bereits 50 Mal gemacht. Das erklärt sich daraus, dass man diesen Kurs Training im Christentum Null 4-mal im Jahr anbietet, also fortlaufend. Das sind ja 13 Lektionen, da kommt man genau in einem Jahr 4-mal durch. Also unsere Gemeinde in Memmingen war niemals so groß, dass man das hätte machen können, ja, 4-mal im Jahr. Und doch hat sich auch bei uns in Memmingen ein Stück weit eine Kurstradition eingebürgert. Wir haben verschiedene Kurse gemacht, unter anderem diese Trainingskurse, die gibt es ja hier 0 für der Grundkurs, dann 1 für Anfänger, wahrscheinlich für Junggläubige, könnte man sagen, dann 2 der Aufbaukurs und dann gibt es noch 3 und 4 für Fortgeschrittene bzw. einen Jüngerschaftskurs. Damit haben wir angefangen, mit Training im Christentum 0 und 1 vor allem, und wir haben dann später auch andere Kurse eingesetzt, zum Beispiel nach der Evangelisation, Leben ist mehr. Vielleicht kennen manche diesen Kurs von Heugelbach, Wie finde ich zu Gott? Tursley und MacDonald sind die Autoren. Wir haben evangelisiert und während dieser ganzen Evangelisationswoche Leute eingeladen zu diesem Kurs. Es sind auch Geschwister aus der Gemeinde gekommen, etwa die gleiche Anzahl. Es waren immer so 15 Mitarbeiter und 15 Teilnehmer. Und über die Jahre hinweg haben wir das immer wieder gemacht und mit gutem Erfolg eingesetzt. Später haben wir selber einen Kurs geschrieben, Aufbruch in ein neues Leben, auch mit 5 oder 6 Lektionen. Wir haben auch andere eigene Kurse noch entwickelt, zum Beispiel Entdecke die Bibel, ein Leitfaden für das persönliche Bibelstudium oder Gesprächsrunden mit Tiefgang, also wie man Geschwister anleitet, Gesprächsrunden zu führen. Und ja, wir haben gesehen, dass Gott diese Arbeit segnet. Wie schon gesagt, bei diesen evangelistischen Kursen sind etwa 15 Außenstehende gekommen. Und es war immer vor den Sommerferien. Und wir haben versucht, dann rauszufinden, wer von diesen Teilnehmern ist bereit, den Trainingskurs 0 von Gene Gibson zu machen. Und es war dann ungefähr immer so die Hälfte der Teilnehmer. Die haben sich dann angemeldet zu diesem Gene Gibson-Kurs. Da haben wir gesagt, das war nur so ein kleiner Schnupperkurs, ja. Aber das hier, das ist wirklich super, ja. Da wirst du richtig einen Einblick bekommen in das, was die Bibel sagt über diese Themen, die wir hier nur angerissen haben. Aber es ist ein Kurs, da muss man Hausaufgaben machen. Und die Hälfte etwa der Absolventen, sage ich mal, von dem evangelistischen Kurs, haben sich dann eingeschrieben und haben Training im Christentum 0 gemacht. Dazu sind noch Geschwister gekommen oder Leute gekommen, die so während des Jahres zur Gemeinde gestoßen sind. Und am Ende von Training im Christentum 0 haben wir dann den Leuten den Mund wässrig gemacht in Bezug auf Training im Christentum 1. Ja. Die Leute haben gemerkt, was für ein Segen das für ihr Leben ist, das Wort Gottes zu studieren. Manche haben sich auch schon bekehrt und andere auch, die sich nicht bekehrt haben, wollten dann weitermachen mit Training im Christentum 1. Und auch hier war es wieder ungefähr die Hälfte, die weitergemacht hat. Und ja, in den vergangenen Jahren, von 1996 bis 2004, haben mal zusammengerechnet, 166 Personen unser Wohnzimmer durchlaufen. Vielleicht kannst du mir gerade die Folie auflegen, wo unser Wohnzimmer drauf ist, wie das dann so aussieht. Um Training im Christentum 0 zu machen, also das, wir machen hier jedes Mal so ein Gruppenfoto und geben dann allen, die alle Hausaufgaben gemacht haben, eine Urkunde. Diese Anja Baranowski hat leider nicht alle Hausaufgaben gemacht, die hat sie nicht bekommen. Also es waren etwa 166 Personen, die das gemacht haben, bei einer relativ kleinen Gemeinde, so von 100 Personen waren wir da. Und bei vielen Zeugnissen, die zum Beispiel bei Taufen wiedergegeben worden sind, kommt immer wieder dieser Kurs wird erwähnt, ja, als ich diesen Kurs gemacht habe, habe ich wirklich erkannt, dass ich Sünder bin oder habe ich erkannt, was Jesus für mich gemacht hat. Also einige sind in dieser Zeit, wo man mit Menschen zusammenarbeiten konnten, auch zum Glauben gekommen. Kurse sind ein effektives Werkzeug, ein attraktives Werkzeug auch, aber wie bei allen Werkzeugen, sie sind nur dann wirklich hilfreich, wenn man sie richtig einsetzt. Und deswegen möchte ich in dem ersten Teil jetzt darauf eingehen, was Kurse wirklich effektiv macht, wodurch ein Kurs erfolgreich ist. Und im zweiten Teil dann darauf eingehen, woraus ein Kurs besteht. Und zum Schluss einfach ein paar organisatorische Sachen noch ansprechen, wie man einen Kurs organisieren kann. Wodurch ist ein Kurs erfolgreich? Ein wichtiger Punkt, geben Sie Ihr Bestes. Das ist ein erstes Prinzip, das ganz wichtig ist. Der amerikanische Präsident Eisenhower, er hat einmal vor dem Nationalen Presseclub der Vereinigten Staaten gesprochen. Und ganz am Anfang hat er sich entschuldigt und gesagt, ich bin kein guter Redner. Und diese ganze Situation erinnert mich an ein Erlebnis, das ich damals auf unserem heimatlichen Bauernhof gehabt habe in Kansas. Ein alter Bauer hat eine Kuh gehabt, die wir kaufen wollten. Wir sind zu diesem Bauern gefahren und haben gefragt, ob diese Kuh einen Stammbaum hat. Der Bauer hat mit den Achseln gezuckt und gesagt, was ist ein Stammbaum? Dann haben wir gefragt, was diese Kuh für eine Butterfettproduktion hat. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, ja, was für eine Butterfettproduktion die hat. Dann haben wir ihn gefragt, wie viel Liter Milch gibt die Kuh denn im Jahr? Und der Bauer hat wieder mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann Ihnen eines sagen. Das ist eine ehrliche alte Kuh und sie wird Ihnen alle Milch geben, die sie hat. Und das ist auch ein Stück weit das, was wir beachten müssen, wenn wir einen Bibelkurs durchführen. Der Herr verlangt nichts mehr von uns, als wir tun können, aber er möchte, dass wir alles das geben, was wir haben, dass wir unser Bestes geben. Ja, was ist die Motivation dazu, unser Bestes zu geben? Zunächst einmal, Gott tat es. Er hat sein Bestes gegeben. Menschen sind kostbar und sie sind so kostbar für Gott, dass er das Kostbarste gegeben hat, was er hatte. Wir lesen das im Matthäusevangelium Kapitel 13, Vers 45 bis 46. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Als ich gerade zum Glauben gekommen bin, habe ich gedacht, ja genau, das spricht von mir. Ich habe das Evangelium verstanden, das ist mir so kostbar, dass ich bereit bin, alles zu verkaufen, um Jesus zu gewinnen. Aber ich habe damals nicht berücksichtigt in meinem Eifer, dass ich als verlorener Sünder gar kein Sammler schöner Perlen gewesen bin, dass ich auch nicht habe alles verkaufen müssen, um Jesus zu gewinnen, das Evangelium zu verstehen. Ich war mit leeren Händen vor Gott gekommen und habe aus Gnade die Rettung empfangen. Es passt viel besser, wenn man in diesem Vers den Herrn Jesus selbst sehen, der diese eine sehr kostbare Perle, nämlich uns Menschen, die Gemeinde, auf Golgatha erkauft hat. Nicht Bote, nicht Engel, er selbst hat sie gerettet, heißt es in Jesaja 63, Vers 9. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Menschen sind Gott so kostbar, dass er das Kostbarste gegeben hat, das er hatte. Und deswegen sollten wir auch, wenn wir mit Menschen arbeiten, unser Bestes geben. Das ist eine erste Motivation. Eine zweite Motivation, Gott fordert es von uns, dass wir unser Bestes geben. William MacDonald schreibt in seinem Buch »Nimm mein Leben«: »Ein goldener Faden durchläuft die Bibel, eine Wahrheit, die beständig in dem Gewebe der Schrift wiederkehrt. Diese Wahrheit ist, Gott will das Erste und das Beste. Er will den ersten Platz in unserem Leben haben und er will das Beste, was wir ihm bringen können.« Und wir sehen das auch im Alten Testament dargestellt, wenn es um die Kriterien geht, die für ein Opfertier zu erfüllen sind. Ja? Was ist ein geeignetes Opfertier? Das dürfte kein Tier sein, das irgendeinen Mangel hatte, das einen Fehler hatte, irgendwas Minderwertiges. Es musste tadellos und rein sein. Und doch hat das Volk Israel es immer wieder auch missachtet. Im Propheten Maleachi lesen wir, Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Und ihr seht, siehe welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke. So bringt ihr die Opfergabe. Gott sieht es als Betrug an und als Zeichen der Geringschätzung, wenn wir versuchen, ihm mit Dienst zweiter Klasse abzuspeisen. Vielleicht erweckt man nach außen hin den Anschein, dass wir ja was tun, dass wir dem Herrn dienen, aber wenn wir Lahmes oder Krankes, Verdorbenes, Geraubtes bringen, dann findet Gott keinen Gefallen dran. Und es wird auch keine Frucht bringen. Ich habe neulich gehört, wie sich ein paar Leute zusammengefunden haben, ja, wir wollen jetzt einen Bibelkurs machen. Und sie haben sich anfangs getroffen, mit vollem Elan und waren eifrig dabei. Und nach 2, 3 Lektionen war es dann so, dass fast niemand die Hausaufgabe gemacht hat. Und auch die Mitarbeiter, die sich eigentlich hätten vorbereiten müssen, haben sich am Abend angeschaut, ja, wer macht's heute? Wer hält heute die Diskussionsrunde und so weiter? Muss ich fast fragen, haben die überhaupt die Hausaufgaben gemacht? Ja? Und letztendlich ist dieser Kurs, soweit ich weiß, irgendwann mal im Sande verlaufen. Irgendwann hat es aufgehört, es war keine Frucht mehr da. Eher eine Enttäuschung, dass man sagt, das nächste Mal spare ich mir das, ja? So ein Kurs. Wenn wir Bibelkursarbeit machen, dann sollten wir unser Bestes geben. Und die Ehrfurcht vor Gott ist ein Argument dafür, dass wir es tun sollten. Ein weiteres Argument, Gott segnet es. Für ihre Arbeit im Reich Gottes gilt das Gesetz von Saat und Ernte. Das heißt, Galater 6, Vers 7, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und in 2. Korinther 9, Vers 6, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer aber segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist und dass er auch segnen kann, wenn wir unsere Arbeit stümperhaft tun. Aber normalerweise wird doch das Gesetz von Saat und Ernte gelten. Wenn wir uns gut vorbereiten, wird es gute Frucht geben. Und wenn wir uns schlecht vorbereiten, entsprechend schlechte Ergebnisse. Also wenn wir wirklich sehen, auf die Frucht schauen, dann müssen wir sagen, wir müssen unser Bestes geben. Wir müssen, wenn es um Menschen geht, die wir erreichen wollen mit dem Evangelium oder die wir zu Jüngern heranbilden wollen, wirklich unser Bestes geben. Im Prediger Kapitel 9, Vers 10 heißt es, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Das ist also ein erstes Prinzip, das wichtig ist. Wenn Sie mit Menschen arbeiten, mit Bibelkursen arbeiten, geben Sie Ihr Bestes. Ja, ein zweites Prinzip, das wichtig ist, damit ein Kurs wirksam ist und effektiv, verlangen Sie etwas. Ich arbeite in einer Firma, die macht Systeme für den Bereich der Kommunikations- und Messtechnik. Sie entwickelt diese Systeme, sie produziert sie und vertreibt sie weltweit. Also sind zum Beispiel Geräte für das Testen von Handys, die man hier ausschalten soll. Es ist die Technik für das digitale Fernsehen und so weiter. Und das Markenzeichen unserer Firma ist es, dass sie maßgeschneiderte Qualität bietet. Und dadurch unterscheiden wir uns ein bisschen von unseren Konkurrenten. Ja? Unsere Konkurrenten, das ist meistens Ware von der Stange, nicht angepasst auf die Bedürfnisse des Kunden. Und unsere Qualität ist auch besser. Und die meisten Abnehmer sind auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu setzen, zu greifen, für diesen Wert Qualität. Und dieses Prinzip gilt auch für die Arbeit mit Kursen. Wenn ein Teilnehmer einen Kurs als wertvoll und hilfreich empfinden will, dann muss er bereit sein, einen Preis zu zahlen. Er selber muss bereit sein, etwas dafür zu tun. Und in Sprüchen steht es, Kapitel 18, Vers 9, wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Also wenn man das alles so lässig nimmt, dann hat man nichts davon. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man von den Teilnehmern eines Kurses wirklich etwas verlangt, dass man sie herausfordert. Der Herr Jesus hat es auch getan. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass er seinen potenziellen Nachfolgern knallhart seine Bedingungen nennt. Sie müssen bereit sein, sich selbst zu verleugnen. Matthäus 9, 16, Vers 24, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das sind knallharte Bedingungen. Seine Nachfolger durften sich nicht vor Arbeit scheuen. Matthäus 11, Vers 29 und 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Joch, das ist etwas, was mit Arbeit zu tun hat. Und sie müssen treu sein. Matthäus 25, Vers 21. Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Also im Leben des Herrn Jesus sehen wir, dass er von den Menschen etwas verlangt hat, dass er ganz klar seine Forderungen auch gestellt hat. Und wir als Christen dürfen das auch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist in der Gemeinde, aber wir neigen dazu, dass wir alles kostenlos und unverbindlich anbieten. Das zeigt sich zum Beispiel daran, wir haben öfter mal in Memmingen in der Stadthalle Vorträge, wo manchmal bis zu 1000 Leute kommen. Und wir haben Verschenkbücher, die geben wir natürlich kostenlos und unverbindlich her. Alles kostet nichts. Ja, wir Christen, wir wollen uns nicht irgendwie das anhängen lassen, dass wir nach dem Geld aus sind, und so machen wir alles kostenlos und unverbindlich. Und manchmal ist es auch so, dass wir den Preis heruntersetzen, weil wir möglichst viele Leute irgendwie erreichen wollen. Manche machen das mit dem Evangelium, sie verkaufen und predigen ein billiges Evangelium. Aber auch wenn wir Kursarbeit anbieten, sind wir vielleicht in der Versuchung, den Preis herunterzusetzen. Alles kostenlos und unverbindlich. Ja, du kannst es jederzeit anders überlegen. Kommst einfach vorbei und schaust mal, ob das gefällt und so weiter. Ja. Ich glaube, dass das falsch ist. Wir sollten einen Preis verlangen. Und wir haben auch das Recht dazu. Aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil die Teilnahme an dem Kurs freiwillig ist. Ein Freund von mir, der Heinrich Tanner, pflegt zu sagen, wir leben in einem freien Staat. Keiner muss diesen Kurs belegen. Es besteht die Möglichkeit, diesen Kurs nicht zu machen. Aber es ist ein Vorrecht, wenn man dabei sein kann. Und es sollte in der Gemeinde auch nicht so sein, dass es irgendwie als ungeistlich dargestellt wird, wenn jemand den Kurs nicht mitmacht. Es sollte absolut freiwillig sein, ja, das schon, ohne Druck. Aber wenn man sich anmeldet für einen Kurs, dann sollte es klar sein, dass auch Bedingungen daran geknüpft sind. Wir haben das Recht, jetzt so etwas zu verlangen. Das ist ein zweiter Punkt, weil zu Rechten auch Pflichten gehören. Wenn Sie sich vorbereiten und Ihr Bestes geben, dann haben Sie auch das Recht, von anderen etwas zu verlangen. Jedes Angebot, jedes Vorrecht bringt auch eine Pflicht mit. Als ich bei der Bundeswehr war, habe ich so einen Oberfeldwebel gehabt, der hat mir jetzt so gern mögen, Oberfeldwebel Wettstein, und der hat zu mir gesagt, Gürtler, auf Schwäbisch natürlich so, ja, du darfst nicht immer bloß nimmer, du musst auch mal geben. Also du darfst nicht immer nur nehmen, du musst auch mal geben. Ich habe damals gedacht, mit dem Jahr Bundeswehr hätte ich genug gegeben. Aber was er zum Ausdruck gebracht hat, das beschäftigt mich bis heute, ja, dass Menschen in der Gemeinde, dass wir sie nicht zu Konsumenten erziehen sollen, die nur da sitzen, den Sessel wärmen und sich die Predigt anhören und dann wieder heimgehen, und es hat sich nichts geändert, sondern dass wir sie auch herausfordern und zur Mitarbeit ermutigen. Wir haben das Recht dazu, etwas zu verlangen, weil die Bedingungen für einen Kurs von vornherein klar sind. Wenn wir zum Beispiel eine Einladung weitergeben für Training in Christentum 0 oder 1, dann steht auf jeder Einladung etwas drauf, ein Satz. Und den betone ich, wenn ich sie weitergebe. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Hausaufgaben vor jedem Treffen gemacht werden. Naja, am Anfang muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen gescheut, diesen Satz zu sagen und darauf hinzuweisen, weil ich dachte, ja, vielleicht meldet er sich gar nicht an, Hauptsache der ist da. Ja? Aber wir haben gemerkt, dass ein Kurs nur dann irgendwie etwas Schönes und Erfreuliches und Hilfreiches und Nützliches ist für uns als Mitarbeiter, aber auch für die Teilnehmer, wenn die Leute die Hausaufgaben machen. Und ich gebe auch zu meiner Erwartung Ausdruck, dass man so oft wie möglich dabei sein sollte. Natürlich gibt es da Ausnahmen, wenn die Oma den 80. Geburtstag hat oder sonst irgendwas. Wir haben auch einige Krankenschwestern dabei gehabt, die Schichtarbeit machen mussten. Die konnten natürlich ihren Job aufgeben, um den Kurs zu machen. Sie sind dann alle zweimal gekommen zum Beispiel. Aber sie haben immer zu Hause die Hausaufgaben gemacht. Und wenn wir das vorher sagen, um was es geht und was die Kosten sind, dann haben wir auch ein Recht zu sagen, du hast dich dazu entschieden. Ja? Mach es bitte weiter. Ja? Du hast es damals als gut empfunden, dich anzumelden, hast gewusst, um was es geht, hast die Kosten überschlagen. Mach weiter. Es sind nur noch 12 Lektionen. Lukas Kapitel 14, Vers 28 steht, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Und dazu wollen wir die Geschwister ermutigen, dass sie vorher die Kosten überschlagen, ob dieser Kurs gerade in ihre Lebenssituation hineinpasst. Ich möchte einschränkend hinzufügen, dass wir diese Latte nicht ganz so hoch legen für Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Also wenn wir zu diesen Kursen einladen, Aufbruch in ein neues Leben, der evangelistisch ausgerichtet ist, oder wie finde ich zu Gott, dann sagen wir zwar, dass zu Hause etwas auszufüllen ist, ja, ein paar Bibelstellen nachzuschauen, aber wir sind dann gnädig und barmherzig, wenn die Leute zwar nicht vorbereitet sind. Aber für die Gläubigen in der Gemeinde, dann sagen wir wirklich, also wenn du mitmachen willst, dann ist das die Bedingung, ja, mach deine Hausaufgaben. Verlangen Sie etwas. Wir haben gehört, Jesus hat es getan, wir dürfen es tun und wir müssen es auch tun. Warum? Weil es das Beste ist für den Teilnehmer. Salomo schreibt im Sprüche Kapitel 14, Vers 23, bei jeder Mühe ist Gewinn, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Also wenn die Leute wirklich nicht arbeiten mit diesem Kurs, sondern nur ja, halt kommen und sich ein bisschen unterhalten über dieses Thema, dann bringt die ganze Sache nichts. Dann kann man wahrscheinlich die Zeit irgendwie besser verbringen. Wir haben festgestellt, dass ein klares Pflichtenheft, klare Anforderungen an die Teilnehmer wirklich jedem Einzelnen helfen, sich immer wieder aufzuraffen und die Lektion zu bearbeiten. Als ich selber diesen Kurs Training im Christentum 0 und 1 gemacht habe, diese zwei Kurse, dann weiß ich, ich habe manchmal nur die Hausaufgaben gemacht, weil ich gewusst habe, ich muss sie am Freitagabend meinem Betreuer aushändigen, dass er sie durchschauen kann. Das war der einzige Grund. Ja. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Zeit oder sonst irgendwas und hätte dieses wichtige Thema für mich verpasst und versäumt und wahrscheinlich nie wieder nachgearbeitet. Also dieser Rahmen ist eigentlich eine Hilfe und kein Zwang oder kein Druck für die Leute. Und dieser Rahmen macht einen Kurs auch attraktiv. Es gibt ja diesen Spruch, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Und ich habe festgestellt, dass ein Kurs attraktiver wird, wenn man wirklich Anforderungen stellt. In Fairhaven Bible Chapel, der Heimatgemeinde meiner Frau, hat man sogar es mal so gemacht, man hat die Teilnehmerzahl für einen Kurs nicht nur beschränkt, sondern man hat nur namentlich die Leute eingeladen. Also Einladungszettel mit Namen drauf, persönlich verteilt. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Jeder wollte dabei sein. Auch die, die keine Einladung bekommen haben. Und so sind wir Menschen halt manchmal. Ja? Wir wollen dabei sein, wir wollen nicht ausgelassen sein. Und wir haben das dann so gemacht, wir haben auch gesagt, unser Wohnzimmer ist begrenzt. Da passen maximal 25 Leute rein, inklusive Mitarbeiter. Das heißt, wir können ungefähr ja, so 18, 19 Teilnehmer verkraften. Und interessanterweise haben die Teilnehmer, die dabei sein konnten, das als Vorrecht empfunden, dabei sein zu können. Ja? Trotz dieser hohen Anforderungen, trotz Hausaufgabenpflicht und Anwesenheitspflicht, könnte man sagen. Und viele haben im Laufe der Jahre dann diese Kurse durchlaufen und haben gesagt, das hat mir wirklich weitergeholfen. Leute haben bei ihrer Taufe Zeugnis gegeben, ich habe mich dadurch bekehrt. Oder dieser Kurs hat mir wirklich aus meiner geistlichen Lethargie rausgerissen und ich habe begonnen, wirklich Jesus nachzufolgen. Und andere haben das gehört und beim nächsten Mal, als wir diesen Kurs angeboten haben, haben sich immer wieder Leute angemeldet und waren dabei. Also es macht einen Kurs attraktiv, wenn wir etwas verlangen. Manchmal denkt man, genau das Gegenteil müsste der Fall sein. Ja? Wir machen es möglichst billig und unverbindlich, dann kommen sehr viele Leute. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja, Sie müssen es auch tun, aber Sie sollten es letztendlich auch ausüben. Tun Sie es. Das ist der nächste und letzte Punkt. Wie macht man das im Praktischen? Natürlich kann man nicht von jedem einzelnen Kursteilnehmer das Gleiche verlangen. Der Jesus, er sagt es ja von diesem Gleichnis mit den Talenten, dass Menschen unterschiedliche Talente bekommen haben. Und so ist es natürlich auch mit den Kursteilnehmern. Sie haben ein unterschiedliches Maß an Zeit, an Intelligenz, an Vorkenntnissen vielleicht. Und sie werden diesen Kurs nicht alle im gleichen Maße dazu benutzen, um Gewinn zu machen. Aber es gibt bestimmte Mindestanforderungen, die jeder irgendwie erfüllen sollte. Ich habe das vorher schon erwähnt, das ist die Anwesenheit. Unentschuldigtes Fehlen. Ich sollte mal sagen, du, es wäre schön, wenn du das nächste Mal anrufen würdest, wenn du nicht kommst. Ja. Klar kommt es immer wieder vor, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn die Firma gerade eine Weihnachtsfeier macht und so weiter, soll er sich nicht ausschließen lassen. Aber er sollte da sein. Und er sollte zu jedem Treffen vorbereitet sein. Das heißt, den Studienteil bearbeitet haben, den Text gelesen, die Lektion gelesen. Und was wir gemacht haben, wir haben einfach eine Liste ausgelegt, wo jeder ankreuzen kann, zu jeder Lektion, ob er das getan hat. Anwesenheit ein Kreuz und bearbeiteter Studienteil, also Hausaufgabe gemacht, ein Kreuzchen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wer alle Hausaufgaben gemacht hat, und nur die bekommen am Schluss diese Urkunde, die ich vorher schon gezeigt habe. Und das ist so ein kleiner Anreiz nur, es gibt keine 50-Euro Prämie oder sonst was, aber man sollte glauben, wie sich erwachsene Leute irgendwie ermutigen lassen, alle Hausaufgaben sogar noch nachzureichen, wenn sie eine verpasst haben, wenn es um eine Urkunde mit Gruppenfoto geht. Ja? Also immer wieder habe ich das erlebt. Das Beste war das, einer, der war, glaube ich, aus beruflichen Gründen nicht immer da, der hat dann am Schluss, glaube ich, 6, 7 Hausaufgaben nachgereicht. Und das Schlimme war, der Kalle, der hat so viel geschrieben, das waren seitenweise Zusatzpapier und so weiter, das hat mir einige Stunden Arbeit gebraucht, die nachzukorrigieren. Aber er wollte diese Urkunde haben. Ja. Sprüche 12, Vers 27, nicht erjagt die Lässigkeit, ihr Wild, aber kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Und dazu wollen wir die Leute auch ermutigen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, wie ist es dann, so ein Kurs, da muss man zunächst mal anwesend sein, ein Abend. Man muss auch die Hausaufgaben machen, ein zweiter Abend. Da gibt es nur die Gemeindegebetstunde, dritter Abend. Dann gibt es vielleicht noch einen Hauskreis oder sowas, ja, eine Bibelstunde. Aber das ist ein bisschen viel. Vielleicht sollte man ja den Kurs innerhalb der Gemeindebibelstunde machen. Wir haben das auch mal versucht und wir sind damit gescheitert. Aus dem einfachen Grund, weil ich diese hohen Anforderungen nicht an alle Gemeindemitglieder stellen kann. Ein Beispiel, als ich den Kurs gemacht habe, war ich Student und habe gar nicht gewusst, wie viel Zeit ich habe. Jetzt weiß ich, wie viel Zeit ich damals gehabt habe. Und ich habe stundenlang diesen Kurs bearbeitet. Das hat mir Freude gemacht. Ich habe jede einzelne Bibelstelle nachgelesen. Das wäre mir jetzt nur noch schwer möglich. Oder auch das Beispiel vielleicht eine junge Mutter, die diesen Kurs machen will, aber sie ist einfach überlastet mit ihrer Lebenssituation. Das Baby gerade geboren worden und so weiter. Vielleicht passt es gar nicht in ihre Lebenssituation hinein. Und so habe ich immer bei der Gemeindebibelstunde haben wir dann eine Gruppe von Leuten da gehabt. Manche waren vorbereitet. Die wollten ihre Fragen loswerden. Die wollten weitergeben, was sie entdeckt haben. Und es gab Leute, die haben überhaupt nichts gemacht. Was für eine Lektion sind wir heute? Und das Problem war dann, dass alle unzufrieden waren. Wir sind also dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, liebe Geschwister, wenn ihr diesen Kurs mitmacht und euch die Zeit knapp wird, dann klingt euch für diese 3 Monate aus der Gemeindebibelstunde oder aus dem Hauskreis aus. Ja? Redet mit dem Hauskreisleiter und sagt ihm das, du möchtest den Kurs weitermachen, mitmachen und du schaffst es sonst nicht und dann kommt zu diesem Kurs. Dann hast du Zeit, du kannst die Hausaufgaben machen und du kannst auch da sein. Sicherlich auch eine Lösung, die sicher auch Nachteile hat. Aber in der Regel haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute nach dem Kurs alle wieder zurückgekommen sind in ihre Hauskreise. Oder wenn natürlich die Leute noch gar nicht gläubig waren, dass sie, haben wir uns Mühe gegeben, dass sie dann Anschluss an den Hauskreis gefunden haben. Also erstens, geben Sie Ihr Bestes. Zweitens, verlangen Sie etwas. Und das dritte Prinzip, das Kurse wirksam macht, kümmern Sie sich um Ihre Leute. Vor einigen Jahren hat mal jemand eine Umfrage gemacht, eine Studie unter 3000 Highschool-Studenten in den USA, in Colorado. Und diese Absolventen sind gefragt worden, wodurch zeichnen sich eure besten Lehrer aus? Was zeichnet einen guten Lehrer aus? Die besten Lehrer, die ihr gehabt habt, was sind ihre Qualitäten? Und die Antworten waren wie folgt. Der ideale Lehrer ist aufrichtig besorgt um seine Studenten und interessiert sich persönlich für sie. Zweitens, er verlangt, dass seine Studenten etwas arbeiten. Drittens, er ist unparteiisch, wenn er mit den Studenten umgeht. Und viertens, er ist offensichtlich begeistert von dem, was er lehrt. Und es ist interessant, wenn wir sehen, diese Studie anschauen, dass der wichtigste Punkt, der als am meisten genannt wurde, der ist, dass sich ein guter Lehrer persönlich um seine Leute kümmert, um die Studenten, dass er Interesse hat an ihrem Leben. Und da können wir auch Folgerungen ziehen für unsere Arbeit mit Kursen. Ich muss selber sagen, ich bin ein sehr systematisch denkender Mensch. Und wenn ich mal so eine Methode habe, ja, da bin ich versucht, naja, jetzt schleusen wir eben alle Geschwister in der Gemeinde durch dieses Kursprogramm. Da vorne kommen sie rein und sie kommen verändert raus. Ja. Wie am Fließband. Input, Output. Ja. Aber so funktioniert die Sache nicht. Wer möchte eine anonyme Nummer in der Gemeinde sein? 0815. Wohl keiner. Und keiner wird sich damit zufrieden geben, durch so ein anonymes Kursprogramm hindurchgeschleust zu werden. Die Menschen sehnen sich danach, dass wir Anteil nehmen an ihrem Leben, dass wir uns persönlich für sie interessieren, dass wir da sind, wenn sie Fragen haben, dass wir sie herausfordern, vielleicht mal selber eine Frage stellen, wo wir denken, das müsste diese Person jetzt tun, damit sie weiterkommt. Das ist ein Bereich, wo diese Person lernen und wachsen muss. Wir müssen uns also um die Leute kümmern, die bei uns in dem Bibelkurs sind. Warum sollten wir das tun? Weil es heute sehr viele Menschen gibt, sehr viele Gläubige gibt, die herumirren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Keiner kennt ihre Kämpfe, ihre Entmutigungen oder vielleicht gefährliche Entscheidungen, die sie dabei sind zu treffen. Aber Kursarbeit ist Hirtenarbeit. Und Hirtenarbeit ist nicht irgendwie so eine Sache, die wir freiwillig machen können, sondern Hirtenarbeit ist eine Verantwortung, die wir von Gott bekommen haben. Der Herr Jesus hat das vorgelebt. Er wird bezeichnet in der Bibel im Johannes Kapitel 10, Vers 14, spricht er von sich selbst als dem guten Hirten. Da oben auf dem Berg ist gerade eine Schafherde und ich bin gerade vorher vorbeigelaufen. Und der Hirte, er hat sich ab und zu mal so ein Schaf rausgeholt, ja, und hat das betrachtet, angeschaut, ob die Klauen in Ordnung sind, wie es ums Fell bestellt ist. Er hat gewusst, wenn ein Schaf verletzt ist und so weiter. Oder er hat die Schafe gekannt, die vielleicht gerade Lämmer auf die Welt gebracht haben. Er kümmert sich um seine Schafe. Das ist das Fleisch und Blut, das ist das, was das tägliche Brot eines Hirten. Und der Jesus, er war so ein Hirte. Petrus, er nennt ihn mal den Oberhirten, der unser Vorbild ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Wir sollten es tun, weil die Liebe zum Herrn Jesus uns drängt. Erinnern wir uns daran, als Jesus mit Petrus spricht am See Genezareth, fragt ihn dreimal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und dreimal sagt Petrus das: Ja, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Und was kommt danach? Immer wieder die Aufforderung: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Also es scheint so, als ob die Liebe zum Herrn Jesus eigentlich automatisch zur Folge haben sollte, dass wir das tun, was der Herr Jesus getan hat. Dass wir uns um seine Lämmer, um sein Volk, um die Menschen, die ihm wertvoll sind, kümmern. Wir sollten uns um Menschen kümmern, weil die Auswirkungen unseres Dienstes ewig sind. Daniel Webster hat mal gesagt, wenn wir mit Marmor arbeiten, so wird er vergehen. Wenn wir mit Bronze arbeiten, so wird doch der Zahn der Zeit daran nagen. Wenn wir Tempel errichten, werden sie zu Staub zerfallen, aber wenn wir an den unsterblichen, menschlichen Herzen arbeiten, wenn wir sie mit hohen Prinzipien durchtränken, mit gerechter Gottesfurcht und Nächstenliebe, gravieren wir etwas in diese Tafeln ein, das die Zeit nicht vernichten kann und das immer weiter bis in alle Ewigkeit strahlen wird. Wir arbeiten mit Menschen und das, was im Herzen dieser Menschen vor sich geht, was sich verändert, wird ewige Auswirkungen haben. Und wir sollten es tun, weil Gott uns einmal zur Rechenschaft ziehen wird. In Hesekiel 34 beklagt der Herr die Hirten Israels, weil sie sich nicht um die Herde gekümmert hat. Und er sagt, dass er sie zur Verantwortung ziehen wird. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Ja, wie für wahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirte nicht nach den Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr Yahweh. Siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Also Gott wird uns zur Verantwortung ziehen. Wir haben eine Pflicht, uns um die Menschen zu kümmern, die er uns anvertraut hat. Wie sollten wir es tun? Wie sollten wir uns kümmern? Lesen wir dazu 1. Petrus Kapitel 5, Vers 2 bis 3. Petrus sagt dort: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die der Herrschen über die ihnen anvertrauten Anteile der Herde, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Hier sehen wir drei Aspekte, die sehr wichtig sind für unseren Hirtendienst. Wir sollen unseren Dienst nicht aus Zwang, sondern freiwillig gottgemäß ausführen. Also wir sollten keine Leute sein, die so wie ein abkommandierter Soldat irgendwie was macht, ja, freudlos, mit missmutigem Gesicht, wir müssen es halt tun, sondern Gott will dankbare, freudige Arbeiter, die mit Engagement sich um Menschen kümmern, die Freude ausstrahlen, die offen sind für Menschen. Und nur Dienst, der mit dieser Gesinnung verrichtet wird, ist gottgemäß. Denn der Herr Jesus Christus, er hat mit dieser Motivation den Himmel verlassen, um Menschen zu dienen. Wir sollen es nicht aus schändlicher Gewinnsucht machen, sondern bereitwillig. Der Herr, er stellt für seine Herde keine Mietlinge an, die irgendwie einen persönlichen Vorteil suchen, sondern er möchte Menschen, die bereitwillig ihrer Verantwortung nachgehen und sich mit Christusähnlicher Liebe um die Herde kümmern. Und was Petrus hier noch erwähnt, wir sollen es tun, nicht als solche, die über unseren Bereich herrschen, sondern indem wir Vorbilder der Herde werden. Auch hier ist der Jesus ein Beispiel, als er in Johannes 13 die Füße seiner Jünger wäscht. Und die Jünger wundern sich, du, der Meister, machst es, uns, den Jüngern, die Füße zu waschen. Und der Jesus sagt, das, was ich euch getan habe, war ein Beispiel. Tut das, was ich euch getan habe. Und das ist göttlicher Führungsstil. Führen durch Vorbild. So hat es der Jesus gemacht. Und so sollen wir auch den Menschen ein Vorbild sein, die uns von Gott anvertraut worden sind. Jemand hat mal gesagt, Hirten sollten nicht hinter der Herde mit dem Stecken herlaufen, sondern vor ihnen hergehen und sie anführen. Wenn wir das sehen, wie ein Hirte seine Herde führt, er steht irgendwie hinten dran mit dem Stecken, so wie wir es früher als Kinder gemacht haben, als die Kühe vom Feld nach Hause getrieben worden sind, da waren wir immer hinterher. Nein, bei Schafen ist es anders. Ja. Sie hören die Stimme ihres Hirten und sie folgen ihm. Und so sollten wir im guten Beispiel vorangehen und ein Vorbild sein für andere. Ich möchte noch was vorlesen von einem Autor namens Philipp Keller, der von einer Begebenheit berichtet, die er unter den Masai in Ostafrika erlebt hat. Er schreibt, ich erinnere mich lebhaft an die Liebe und Loyalität und ungeteilte Hingabe der Masai in Ostafrika gegenüber ihren Tieren. Während der Jahre, in denen wir unter ihnen lebten, hörte ich niemals auf, über den unglaublichen Mut zu staunen, den diese Leute aufbrachten, um ihrem Vieh die beste Versorgung zukommen zu lassen. Kein Preis war zu hoch, um ihre Herde vor Räubern zu schützen. Warum? Weil sie ihnen gehörte. Es stand etwas für sie auf dem Spiel. Sie liebten sie. Sie waren keine Mietlinge. Gerade ein paar Tage, nachdem wir ins Masai-Gebiet gezogen waren, wurde ein kleiner, schmächtiger Junge von etwa 10 Jahren zu unserem Haus getragen. Er hatte mit eigener Hand eine junge Löwin angegriffen, die versucht hatte, ein Tier aus seiner Herde zu töten. In völliger Selbstaufgabe und großer Tapferkeit hatte er es geschafft, den Löwen mit dem Speer zu töten, ein 10-jähriger Junge. Die Schläge, die er dabei erhalten hatte, hätten ihm fast das Leben gekostet. Wir brachten ihn schnellstmöglich zum nächsten Krankenhaus, das 27 Meilen entfernt war. Dort wurde sein Leben, das nur noch an einem Faden gehangen hatte, gerettet. Warum hatte er das getan? Weil die Schafe ihm gehörten. Seine Liebe und seine Loyalität standen auf dem Spiel. Er würde sich nicht schonen, denn er war kein Mietling. Und so ist es auch bei uns. Gott hat uns Menschen anvertraut, die Menschen, die in unserem Bibelkurs sind. Und ihre Liebe, ihre Ehre, ihre Loyalität steht auf dem Spiel. Es ist nicht die Zeit, sich zu schonen, sondern ein guter Hirte ist bereit, wie der Herr Jesus, sein Leben hinzugeben für seine Schafe. Und die Frage, die Gott uns stellt, ist das: Sind wir bereit dazu, unser Leben so für Menschen hinzugeben? Denn nur dann, wenn wir das tun, wird Kursarbeit wirklich auch effektiv sein.